Ist der Heinz-Jürgen noch da?
Ich glaube, der Hans-Jürgen ist momentan nicht da.
Doch, der Heinz-Jürgen ist noch
Er war
da.
stumm.
Der hat mal wieder vergessen, seine
Oh.
Stummschaltung aufzuheben. Ich habe schon den ganzen Chat vorgelesen. Aber die von Jörg als schwierig bezeichnete Frage vom Rainer ist ja, müssen Staatsschulden eigentlich zurückgezahlt werden? Oder könnte nicht die EZB, die sowieso schon 25% der Staatsanleihen hält, diese komplett aufkaufen und in der Bilanz einfach ausbuchen? Ja, bist du buchhalterisch so geschult, dass du auch diese letzte Frage beantworten kannst?
Das Schwierige ist eigentlich die andere Frage, wie man das Vermögen der Milliardäre tatsächlich sicher feststellen kann, weil das nicht so einfach ist.
Ah
Aber
ja.
grundsätzlich kann man sagen, Staatsschulden werden gar nicht zurückgezahlt. Staatsschulden werden, wie soll man das nennen, die werden zur Seite geschoben und man wächst darüber hinweg. Also bei dem, was ich vorhin versucht habe, deutlich zu machen mit diesen Ausschlägen bei der Quote, und diesem relativ gleichbleibenden Niveau der absoluten Verschuldung, der absoluten Schulden, wird ja deutlich, dass eigentlich die Staatsschulden nicht zurückgezahlt werden, sondern mit steigendem Bruttoinlandsprodukt der Staat die immer weniger wichtig werden, sozusagen. Und im Moment haben wir noch zusätzlich ja das Problem, dass immer dann, wenn die Bundesrepublik jetzt alte Schulden umschuldet und also auslaufende Staatsanleihen eben in neue umwandelt, sie günstigere Konditionen bekommt, als sie vorher hatte. Also wenn sie vorher 2, 2,5 oder 3% Zinsen zahlen musste, schuldet sie jetzt in neue Staatsanleihen um, wo sie ein halbes Prozent zurückbekommt. Also auch das ist ein Mittel, um Staatsschulden runterzufahren. Und die Grundsatzfrage, klar, die EZB macht das ja genau. Sie kauft Staatsanleihen auf, nimmt die vom Markt, legt die zur Seite und lässt sie einfach für die Dauer ihrer Laufzeit ruhen. Und man könnte, wenn es jetzt ganz schlimm käme, sogar noch einen Schritt weitergehen und könnte die komplett abschreiben. Und dann hat die EZB halt das Problem, aber das ist keins, weil sie als die Bank, die Währung garantiert einfach, also per Definition nicht pleite gehen kann und darf. Das würde auch würden die europäischen Regierungen da alle nicht mitmachen, weil sie sich sonst den ganzen Laden zerschlagen. Also von daher, grundsätzlich reiner geht das, aber im Moment stellt sich die Frage in der Form gar nicht, weil man mit den Staatsschulden im Moment relativ gut zurechtkommt und gut umgehen kann.
Rainer, gleich nochmal dazu.
Ja, die Frage war in Richtung MMT. Es gibt da ja so eine Diskussion, inwieweit, und ist bei unter Wissenschaftlern, glaube ich, ziemlich umstritten, weil man nicht so genau weiß, was passiert dann. Wenn man tatsächlich solche, ich sag mal, Buchhaltertricks machen würde. Es gibt bei der Modern Money Theory gibt es halt Leute, die sagen, das könnte man ohne weiteres machen, um den Spielraum für die sozial-ökologische Transformation zu haben, ganz einfach. Müsste allerdings mutig sein. Viele sagen dann halt, man weiß nicht genau, gibt es Inflation, hält man irgendwelche Zombie-Firmen, Banken am Leben und so weiter und so fort. Ja, also politisch umstritten. Ich wollte eigentlich nur wissen, was die Linke da so für eine Position hat.
Gut, aber die Position ist, glaube ich, klar geworden, ist im Moment, weil es auch relativ unsicher ist, wie es wirklich wirkt, ja, und die Situation mit der Staatsverschuldung in der Höhe, wie sie ist, und nicht so dramatisch ist. Das war ja der erste Teil von dem, was der Jörg dargestellt hat. Ja, und wie wird das Vermögen der Milliardäre festgestellt? Wer
Ja, das
forscht
ist ja,
da? Wer
ja.
guckt da hin?
Ja, das ist ja genau das Problem. Also in einer normalen Erhebung, ich weiß, habe die Zahl jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber es gibt irgendwie, ich weiß es nicht, hat jemand die Zahl im Kopf? 200 Milliardäre in Deutschland. Also wenn du irgendwie so eine normale Erhebung machst, wo du einen Durchschnitt der Bevölkerung hast, dann hast du nie einen Milliardär dabei. Die kriegst du einfach in so einer Statistik nicht rein. Und deshalb hat, und das ist die Grundlage dieses Schaubildes mit den vielen Menschen gewesen, hat das DIW mal versucht, unter Zuhilfenahme anderer Zahlen, also es gibt ja immer so bei Forbes zum Beispiel so die Liste der reichsten Menschen der Welt oder sowas, die UBS-Bank, die Schweizer Bank, macht immer so eine Vermögensaufstellung von besonders reichen Leuten und sowas, haben die versucht, unter Zuhilfenahme dieser Zahlen sich dem Thema anzunähern. Und deshalb sind bei dieser Untersuchung, die ich da in dem Schaubild mit reingenommen habe, ist die Vermögensungleichheit nochmal deutlicher zutage getreten, als das davor in den Berechnungen immer der Fall gewesen ist. Aber tatsächlich ist das ein statistisches Problem und es gibt, also das wäre übrigens auch ein Argument für eine Vermögensbesteuer, selbst wenn man gar keinen Zinssatz, gar keine Steuer selber erhebt, aber wenn man wenigstens die Veranlagung machen würde, dann würde man zumindest rauskriegen, wer tatsächlich über welches Vermögen verfügt. Also es wäre auch schon mal ein Erkenntnisgewinn.
Okay. Dann gibt es noch einen Tipp vom Roland Schecker mit der Ulrike Herrmann, die äußert sich ja auch häufiger, schreibt, glaube ich, für die Zeit auch und für die Berliner Zeitung, also eine Wirtschaftsjournalistin. Kann man sich im Chat mal den Link rauskopieren und das dann mal angucken. Ja? Die ist auch bei Attac manchmal aktiv, also kann man durchaus auch empfehlen. Ich hätte noch mal sozusagen den Hinweis oder auch die Frage. Also ist ja klar, dass die Leute, die so Durchschnitt oder unterdurchschnittlich verdienen, lieber eine Vermögensabgabe wollen als Schulden, weil Schulden sind ja jetzt über Jahrzehnte sozusagen als Gott sei bei uns oder so, als was Schlimmes und Teuflisches angesehen worden. Deshalb diese Zahlen, die du da genannt hast, dass mehr Leute die Vermögensabgabe wollen. Aber also eigentlich aus rein ökonomischen, steuertechnischen Gründen wäre es ja kein Problem, wie du gesagt hast, einfach mehr Kredite aufzunehmen. Ginge dann wieder in Richtung Modern Monetary Theory. Aber ich denke, dass so eine Vermögensabgabe auch einfach eine Frage der Gerechtigkeit ist, wie auch die Vermögenssteuer, ja, weil da fallen ja, auch das hast du in der Tabelle gezeigt, also riesige Vermögenszuwächse an, ohne dass die auch einen Finger nur krumm machen. Ja, also einfach aus Gerechtigkeitsgründen und dass dann doch noch mehr Geld für Soziales und Ökologisches da ist, denke ich, sollte die Linke auch weiterhin bei dieser Forderung auf jeden Fall bleiben, wird sie ja auch tun. Also Vermögensabgabe einmalig, Notsituation, Vermögenssteuer kontinuierlich, dauerhaft. Ja. Okay,
noch weiter. Aber vielleicht noch mal eine Sache, also ja. Das ist ja, glaube ich, deutlich geworden. Wegen der Staatsschulden brauchen wir weder die Vermögensabgabe noch irgendwas anderes. Also mit denen könnte man zurechtkommen, könnte man gut umgehen. Das ist nicht das Problem. Das Gerechtigkeitsargument gilt auf jeden Fall. Aber es gibt auch ein ökonomisches oder ein betriebswirtschaftliches praktisch Argument zu sagen, Zukunftsinvestitionen, wenn ich eine neue Schule baue, wenn ich eine Universität baue, wenn ich die Straßenbahninfrastruktur in den Großstädten ausbaue, das sind Investitionen, die sich über lange, lange Zeiträume einen Nutzen bringen. Also 50 Jahre oder was, vielleicht sogar 100 in gewissen Jahren. Und es ist ökonomisch völliger Unfug, am Anfang der Nutzungsdauer das komplette Geld auf den Tisch zu legen, wenn man den Nutzen erst in 50 Jahren hat. Also verteilt man viel sinnvoller, indem man einen Kredit aufnimmt und dann die Finanzierung über die Zeit der Nutzungsdauer streckt. So ähnlich wie es ja auch jeder macht, der sich mit dem Gedanken trägt, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Kaum jemand hat ja das Geld, wenn er das macht, auf der Bank, sondern man nimmt einen Kredit auf und dann streckt man das eben über die 20, 30 Jahre, die man in dem Häuschen lebt. Und das ist auch ökonomisch völlig sinnvoll. Also von daher, also dafür bräuchte man auch noch nicht mal eine Vermögenssteuer. Das sind ökonomisch völlig sinnvolles Vorgehen, weshalb die Schuldenbremse eben doppelt unsinnig ist.
Okay, danke. Rainer, du hast noch die Hand gehoben. Ist das noch von vorhin oder nochmal? Rainer?
Ja, ist noch von vorhin. Aber ich wollte trotzdem an der Stelle vielleicht noch die Frage stellen, kann man denn diese unsinnige Schuldenbremse politisch wieder loswerden, dass man die aus dem Grundgesetz wieder rauskriegt? Gibt es da eine Chance in absehbarer Zeit?
Also die Gemengelage ist so, dass wir schon vor der Pandemie tatsächlich eine ernsthafte Diskussion darum hatten. Ich habe auf diese DGB-BDI-Initiative mit dem 10-jährigen Investitionsprogramm angesprochen. Da gehört der Michael Hüter dazu, also der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, der das mitberechnet und vorgetragen hat, der jetzt eher einer von den wirklich konservativen Ökonomen ist. Und die argumentieren genauso, wie ich das eben nochmal gesagt habe, also langfristige Investitionen in die Infrastruktur, in die Energieversorgung, pipapo, die kann man ruhig sinnvollerweise mit Krediten finanzieren. Dafür gibt es in der SPD, sagen wir mal, bei einem Drittel mindestens große Sympathien. Bei den Grünen ist es schwieriger, aber auch die Grünen haben sich dafür ausgesprochen, dass man die Schuldenbremse reformieren muss. Das geht jetzt eher darauf hinaus, wie hoch, also wie viel Verschuldung, zusätzliche Verschuldung lässt man zu, 0,35% oder ein bisschen mehr. Und das Neueste ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der eher unscheinbare Kanzleramtsminister Helge Braun, ein hessischer CDU-Abgeordneter aus Gießen, der hat ja jetzt vor einem Monat oder sowas die Frage gestellt, ob man die Schuldenbremse nicht tatsächlich mindestens noch mal für einen längeren Zeitraum aussetzen muss. Da hat Olaf Scholz zumindest interessiert darauf reagiert. Das ist in der CDU zutiefst umstritten. Also da fürchte ich, würden denen im Moment alles um die Ohren fliegen. Aber dass der Kanzleramtsminister, also sozusagen der engste Mitarbeiter oder Vertraute von der Kanzlerin im Kabinett, das überhaupt anspricht, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass man das sieht. Der Achim Truger, also der Gewerkschaftsvertreter in diesem Wirtschaftsweisen-Gremium, also im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der hat jetzt einfach mal vorgerechnet, wenn man eine 2%ige Kreditaufnahme, also 2% des Bruttoinlandsprodukts jedes Jahr zulassen würde, dann hätte man quasi die Schuldenbremse nicht völlig abgeschafft, aber man hätte einen Spielraum eröffnet beim Bruttoinlandsprodukt von 3,4 Billionen im Jahr, hätte man 68 Milliarden, die man an Krediten aufnehmen kann. Damit könnte man sowohl das DGB-BDI-Investitionsprogramm finanzieren und man könnte auch den Klimapakt der Bundestagsfraktion, jedenfalls die Teile, die man nicht woanders hernehmen, könnte man finanzieren. Also die Diskussion wird es geben, wahrscheinlich unterhalb dieser Schwelle, aber dass sie 22 zurückkommt, das muss ich sagen, das wird keine Regierung leisten können. Also da glaube ich nicht. Also von daher, Rainer, es kommt Bewegung rein, aber dass man sie auf die Kürze los wird, das ist im Moment nicht so. Da müsste bei der CDU sehr viel passieren.
Aber mit zurückkommt, meintest du jetzt, dass sie dann wieder in Kraft gesetzt wird? Ne? Also sozusagen dieser Notfall wird verlängert, ist deine Einschätzung?
Das ist das Wahrscheinlichste, dass man sagt, okay, also 22 geht beim besten Willen nicht, dann gucken wir mal, ob es 23 geht und dann, ja. Weil keiner, also bei der CDU wird man sich sehr, sehr schwer tun, davon zurückzugehen. Und solange das so ist, wird sich auch der rechte SPD-Flügel nicht trauen, da eine andere Position zu beziehen.
Mhm. Okay, Marcel, jetzt noch zum jetzigen Thema, bevor wir dann auf deine Ebene, auf die Kreisebene kommen.
Ja, zum jetzigen Thema. Jetzt aber auch völlig unabhängig von der Schuldenbremse. Du hast vorhin gesagt, dass es diesen Passus gibt, dass auch trotz Einhaltung der Schuldenbremse 0,35% zusätzliche Investitionen bzw. Kredite möglich wären oder Neuverschuldung, und hast das beziffert mit 10 bis 12 Milliarden zusätzliche mehr. Das heißt, man hätte eigentlich die Möglichkeit in den letzten Jahren gehabt, trotz Schuldenbremse 10 bis 12 Milliarden in Schulen, Gesundheit, Infrastruktur oder Sonstiges investieren zu können und trotzdem die Schuldenbremse eigentlich einzuhalten. Also wenn man jetzt, selbst wenn man konservativ rangehen wollte, hätte es diese Möglichkeit gegeben.
Ja, genau so. Also die hätte es gegeben, das wäre kein Problem gewesen, es war politisch nicht gewollt, weil man sich eben an dieser schwarzen Null sozusagen so festgebissen hat und dann auch Scholz sich nicht die Blöße geben wollte, also nicht angreifbar werden wollte von Seiten seines Koalitionspartners und dem rechten CDU-Flügel. Und dann hat er auch gesagt, wir bleiben bei der schwarzen Null. Ist zwar dummes Zeug, aber...
Das hätte man ja wirklich als Angriff nutzen können, weil das ja weder der schwarzen Null insofern widerspricht, als dass man ja trotzdem rechtskonform die Schuldenbremse eingehalten hätte. Also mir war das zum Beispiel nicht bewusst, also es ist nicht so in der Öffentlichkeit klar und vertreten, wie es jetzt vielleicht da in dem Passus auch drin steht. Darum ging es mir auch so ein bisschen, weil das viel Infrastruktur eigentlich zerbröckelt oder investiert werden muss, das ist ja allen klar.
Okay, gut. Manfred Nickel?
Ja, hallo. Ich habe als Hinweis nochmal zur Abschaffung der Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Also das halte ich für sehr, sehr schwierig.
Kannst du noch mal wiederholen? Die zweite Hälfte war jedenfalls bei mir ganz leise.
Zur Abschaffung der Schuldenbremse benötigt man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat.
Ach so, ja, der Hinweis.
Okay.
Ja, okay, ja. Ist wohl so, ne? Ja,
ist so, klar, man muss die Verfassung ändern, dafür braucht man
zwei Drittel.
Große Mehrheiten, und die sind im Moment ohne die CDU nicht vorstellbar, deshalb wird es auch in der Kürze nicht, aber was ich eben sagen wollte, also dass zum Beispiel der Chef eines der Wirtschafts- und Wirtschaftsforschungsinstitute so eine Aussage macht wie: Mehr Schulden wären nicht das Schlechteste. Dass konservative Wirtschaftstheoretiker von der Unternehmerseite sagen, wir brauchen mehr kreditfinanzierte Investitionstätigkeit. Das ist eben eine Verschiebung der Diskussion um die Staatsverschuldung. Die darf man eben auch nicht unter den Tisch gehen. Das geht dann eben bis hin zu Helge Braun, dem Kanzleramtsminister, der öffentlich darüber nachsinnt, ob man die Schuldenbremse nicht doch noch mal ein bisschen länger aussetzen muss oder irgendwas anderes tun muss. Also von daher, ja, im Moment ist es nicht, also es wird jetzt nicht nächstes Jahr passieren, aber die Debatte hat sich geändert und deshalb ist mehr Spielraum da.
Gut, ich denke, Spielraum, der dann auf der Kreis- und Gemeindeebene natürlich eine Rolle spielt. Und damit ist mir, glaube ich, die elegante Überleitung zu Christiane gelungen. Christiane, du könntest jetzt noch mal kurz schildern, wie ist das jetzt auf der Kreisebene angekommen? Also zunächst diese ganze Situation mit Investitionsstau in Schulen, Verkehr und so weiter, mit der Absicht, den sozial-ökologischen Umbau anzugehen. Was hat sich da in der Vergangenheit auf der Kreisebene getan und was hat sich vielleicht sogar geändert, seit die Linke dort in einer Koalition mit SPD und Grünen ist? Christiane.